Es war am Freitag vor 8 Tagen eine überraschende Nachricht bekommen von zwei Holländern, die unsere Margarete Roth besuchen konnten und die gesagt haben, es gäbe eine Flugverbindung mit Hilfsflügen der UNO, die dort hineinfliegen. Und wie wir das hörten, haben wir gesagt, das ist doch etwas, ich habe schon unabhängig davon 8 Tage vorher an das Büro dieser Befreiungsbewegung UNITA in Bonn geschrieben, an verschiedene andere Leute und habe gesagt, ich möchte unbedingt jedes Risiko probieren, um unsere Margarete Roth einmal zu besuchen, denn wir wissen jetzt ein Jahr ohne direkte Verbindung. Sie hat von uns überhaupt nichts mehr gehört. Sie weiß ja nichts mehr und man steht auch im Wort den Eltern gegenüber. Die haben dann zurückgeschrieben, es gibt leider keine Möglichkeit. Ein Rechtsanwalt in Bonn hat mir zurückgeschrieben, der ein enger Freund dieser UNITA ist. Vielleicht im Januar kann er mich mitnehmen von Namibia her, dass sie dort ein Flugzeug chartern und hineinfliegen in diese Stadt Huambo. Das ist ein Bürgerkriegsgebiet seit 8 Jahren. Man sagt, es ist der schmutzigste Bürgerkrieg, der je in Afrika getobt hat. Und jetzt kam überraschend diese Nachricht und unsere guten Mitarbeiter haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben sofort herausgebracht, dass doch diese Verbindung unter Umständen klappen kann. Aber es hing alles an einem seidenen Faden. Ich wollte am letzten Dienstag nicht davon sprechen, weil nämlich die Flüge alle ausgebucht waren, um überhaupt dort in die Hauptstadt Luanda zu kommen. Und dann das zweite Schwierige, über das kann man außerhalb dieses Raumes einfach schlecht sprechen, Luanda ist das Zentrum der einen Kriegspartei und man fliegt in das Zentrum der anderen Kriegspartei. Und das ist ein enormes Risiko, besonders in einem Bürgerkrieg, in dem es weit über 1 Million Tote gab, die bestialisch ermordet wurden. Und dann hat unser guter Stefan Fett doch noch 2 Flüge rausbekommen und sagt, es geht eigentlich nur am Freitagmorgen um 12:30 Uhr in der Nacht von Brüssel ab und dann diese Nacht wieder zurück. Das sind die letzten Flugmöglichkeiten, die mit der belgischen Fluglinie möglich sind. Das käme mir eigentlich sehr entgegen. Da müssen wir alles auf eine Karte setzen. Aber ob das dann überhaupt klappt, dass man dann mit diesen UNO-Flügen mitkommt. Und das Letzte war, wie ich dann abgeflogen bin, dass der Stefan Fett sagte, es kann eigentlich nicht klappen. Das Flugzeug kommt morgens um 8 Uhr an und die UNO-Maschine geht um 9 Uhr weg. Aber man muss aus dem Flughafen raus und man muss dann in den militärischen Bereich rein. Und wer Afrika kennt, der weiß, dass das Tage dauert. Und gut, und wie ich dann in der Nacht in Brüssel saß, und eigentlich um 0 Uhr soll die Maschine starten, um 12:30 Uhr war sie immer noch am Boden, dann habe ich gedacht, jetzt ist alles dahin. Jetzt hat man noch das Ticket genommen und alles klappt nicht. Und das sind dann auch Nächte, wo man nicht schläft. Die Maschine kam vielleicht um 8:30 Uhr an, großartig vorbereitet, der Kanzler der Deutschen Botschaft, der natürlich eingeweiht war in dieses Unternehmen, die auch immer nichts tun konnte für Margaret Roth und auch natürlich nie dorthin kamen, obwohl sie Botschafter des Landes sind. Der hat mich erwartet, war dann rührend, ein Dr. Fleiner, und hat gesagt, er fliege in dieser Nacht selber wieder zurück nach Deutschland. Er wollte mich aber unbedingt sehen und sie wollten sagen, wie wichtig es der Deutschen Botschaft sei. Sie hätten alles immer getan, um irgendwie Margarete Roth auch Nachrichten zukommen zu lassen, aber es sei ihnen nie gelungen, im eigenen Land Angola überhaupt die Verbindung herzustellen. Und ich sage, ja, wie soll das noch klappen? Um 9 geht die Maschine und dann war ein angolanischer Pastor da, der mich auch dorthin bringen wollte. Sie waren alle sehr hilfsbereit. Übrigens ein Pastor, stammt eigentlich aus dieser Stadt Huambo, da lebt seine Frau mit 5 Kindern und er lebt seit 1 Jahr, er kann nie zurück. Das ist so furchtbar, keiner kann diese Bürgerkriegslinie mehr überschreiten. Wenn der zurückgeht, wird er sofort abgeschlachtet, weil er dann von den Feinden kommt. So riesig ist die Grenze. Und das möchte ich eben außerhalb nicht erwähnen, weil ich ja nicht als Scharfmacher jetzt als Reporter kommen will, dann sagen die, was machst du da für Sprüche. Also gut, um 10 Uhr, dann reicht es. Jetzt habe ich es noch gesehen, dass die Maschine lädt das Gepäck nicht aus. Da sitzt man ja auf Kohlen. Ich hatte 70 Kilo Gepäck mitgenommen. Die Sabena hat noch alle Augen zugedrückt, wenn einer weiß, wir haben alles eingekauft, was möglich war, Medikamenten und so. Die hat ja nichts mehr. Schuhe, Kleider, die nach 1 Jahr, die braucht ja wieder Sachen. Und Jetzt hat es eine Stunde gedauert, bis das Gepäck überhaupt kam. Das ist eben Afrika. Da steht man da und da irgendwo, die unterhalten sich fröhlich, aber da macht keiner irgendwie vorwärts. Es war 9:30 Uhr, wie endlich mein Gepäck kam und wir stürzen uns raus und das Flugzeug zu dem militärischen Teil und rufen da noch, die halten das Auto auf und die kontrollieren und da muss man ausweisen, das Auto darf nicht reinfahren, das militärische Teil. Ja, wo ist das Flugzeug, das nach Huambo fliegt? Und dann sagen sie, ja, das ist die Boeing 77, die da gerade weggeht. Aber die haben gerade oben die Türe zugemacht und da heulen die Motoren, dann ist so eine große Verkehrsmaschine, Transafrik, das sind südafrikanische Piloten, die da die Versorgungsgüter fliegen. Die UNO hat jetzt wie in Sarajevo einfach so Hilfsflüge eingerichtet. Und in dem Moment, wir waren hilflos, wir konnten auch nicht mehr rufen, kommt von vorne ein UNO-Mann und hält nochmal einen Umschlag hoch, also der hat was vergessen gehabt. Sie hing an dem letzten seidenen Faden, da macht er nochmal seine Luke oben auf und in dem Moment können wir rufen und dann muss ich da mit den 70 Kilo so eine Leiter hochklettern und da oben rein. Das war bloß so eine offene Maschine und da war hinten eine Bank, ich saß auf den Säcken, das war so Mais von Japan gestiftet und flogen dann völlig kein Fenster, nichts, in so einer, furchtbar heiß da drin, und flogen darüber und voller Spannung. In der Maschine war der UNO-Mann, der die ganzen Flüge organisiert und sagt, ich bin so froh, wenn ihr als Kirche das auch benutzt. Das ist eine ganz heikle Sache, der Flug, wie das überhaupt geht. Benutzt das nur. Ich bin froh für jede Organisation, die da Sachen reinfliegt. Wir wissen nie, wie lange das gut geht und wie wir das machen können. Und dann kommt man da in Huambo an und dann kommen eine Reihe von fröhlichen Leuten auf einen zu. Und die Margarete Roth war noch nicht dabei, die wurde zwar erst am Vortag benachrichtigt, die ist aus allen Wolken gefallen, wusste auch natürlich nichts, dass das überhaupt klappen kann. Und da waren dann liebe Leute, die mich willkommen geheißen haben. Ich habe das gar nicht richtig kapiert, da war einer, der hat sich als Paul vorgestellt und hat sich herzlich, wie heißt du? Ich sage, ich heiße Winnie, die Afrikaner können ja Winrich und Chefbuch nicht aussprechen, ich heiße Winnie und so, da geht das immer ganz einfach. Ich habe nicht kapiert, dass es alles Sicherheitsleute waren, Stasi-Leute, also praktisch von der Befreiungsbewegung. Und die haben mich 5 Stunden festgehalten. Die wussten überhaupt nicht, was mit mir zu machen ist. Wo kommt der Mann her? Was will der Mann? Ich hatte auch keine Papiere da. Ich sage, ich will die Margarete Roth besuchen. Ja, wer bist denn du? Ich erzähle, dass ich Gemeindearbeit mache und erzähle von Hilfe Brüder und habe gesagt, wann bist du zum Glauben gekommen und wächst eure Gemeinde? Ich habe immer gesagt, das sind Brüder, nicht? Ich habe gar nicht kapiert. Mir hat ja gar keiner einweihen können, dass das... Die waren ganz verlegen. Ich habe immer gedacht, können die so schlecht Englisch oder was funktioniert denn da nicht? Die haben mich im Bus mitgenommen. Und ich sagte noch vorher, bevor ich vom Flughafen raus bin, die haben mir eingeschärft, du musst mit den Local Authorities sprechen, mit den Autoritäten hier. Da ist die Frau des Vizepräsidenten der UNITA, die sitzt am Flughafen und die muss dir zuerst ein grünes Licht geben, dass du raus kannst. Der erklärt alles. Ich sage, ich muss mit der Frau sprechen. Wo ist denn die? Ja, komm mal mit, wir nehmen dich im Bus mit. Und haben mich in ein Büro gesetzt. Ich habe dann immer gemeint, was wollen die? Die wollen sich mit mir unterhalten. Ich sage, wo ist denn die Margarete Roth? Ich will doch die Zeit ausnutzen, mit der zusammen zu sein. Ja, die ist noch im Fütterungsprogramm und so weiter. Wo ich da zuerst durchgefahren bin, dachte ich, das ist eigentlich nicht so schlimm, die ganzen Häuser halt durchsiebt mit so Schrapnells, man kann nicht mehr drin wohnen und so. Ich habe die ganzen Zerstörungen dieser einst wunderschönen Stadt erst später gesehen. Aber wie es dann Mittag 4 Uhr war, wurde ich natürlich auch unruhig. Ich sage, was machen die jetzt mit dir? Und da kam dann die Margarete Roth und wir haben uns kurz unterhalten. Die hat mir die Situation erklärt und ich sage, ach, wenn das so ist, dann müssen wir da mal Dampf machen. Und habe gesagt, also liebe Freunde, ihr könnt mich hier 4 Tage festhalten. Aber das will ich euch sagen. Dann werde ich den Dr. Kandl entbunden. Dann werde ich das UNITA-Büro. Dann werde ich da erzählen, wie ich hier behandelt wurde bei euch. Das wird viele interessieren. Ich habe da freundliche Briefe geschrieben. Ich wurde da noch freundlich willkommen geheißen. Die haben mir gesagt, sie wollten mir behilflich sein. Was erlebe ich denn bei euch? Entschuldigung. Ja, war eine große Hektik und ich durfte dann mit, wenigstens in der Wohnung von der Margarete Roth. Die wohnt in einem so großen Hochhaus mit 3 anderen Frauen zusammen, Afrikanerinnen. Da kamen dann die Kirchenführer zusammen, hat schon gemerkt, es lag ganz schwerer Druck auf ihnen. Ich sage, was ist denn das, wie geht das? Und da macht man sich keine Vorstellung, wie so eine Stadt aussieht, wie man Beirut kennt, wie man Sarajevo kennt. Sie sagten mir, es gibt keine Bank mehr, es gibt kein Geld mehr, es gibt kein Auto mehr, das durch die Straßen fährt. Ein Liter Benzin, 15 US-Dollar, 23 Mark. Es geht nichts mehr, es gibt nichts mehr zu kaufen, es gibt kein Brot, es gibt keine Waren mehr, im Krankenhaus gibt es keine Löhne mehr, es gibt keine Schule mehr, es geht einfach nichts mehr. dass es am Ende nach diesen schrecklichen Kämpfen, waren 55 Tage Kämpfe um Huambo, die Leichen wurden von den Hunden gefressen, so hat man sie liegen lassen auf den Straßen. Aber das Schlimmste war eben, wie Menschen mit Menschen umgegangen sind, haben sie gräuliche Dinge erzählt, auch was an Säuberungen passiert ist und so weiter. Ich habe im Krankenhaus einen Mann gesehen, dem haben sie beide Hände abgehackt, weil er Zuckerrohrpflanzen gestohlen hat. Das kann ich Ihnen im Dia vorführen. Am Krankenhaus liegt er, aber es sind keine Schwestern da, die ihn betreuen, und gehen die Christen hinauf und verpflegen die wenigstens und tun die Wunden nochmal säubern. Es gibt keine Medikamente, es gibt gar nichts. Das Krankenhaus, das ist verkommen, da rennen die Ratten rum. Ein großes Krankenhaus eigentlich, das könnte. Riesen Krankenhausgebäude mit allen Einrichtungen, alles geplündert, alles weggerissen, alles zerstört, wie es in diesen chaotischen Verhältnissen geht. Nun, die Pastoren waren sehr beunruhigt und nachts um 9 sind wieder 6 Sicherheitsbeamte gekommen, haben mich dann zu dieser Vizepräsidentin da gebracht und so weiter. Und die waren natürlich großartig, vielleicht hat sie jetzt in Bonn angerufen, gehabt und gesagt, es ist mir ganz arg leid, was da passiert ist, ganz großer Welt. Ich war ja informiert, ich wurde ja gestern informiert. Es war extra einer vorausgeflogen, um mich anzukündigen. Die haben das sehr geschickt gemacht. Und sie sagte, es ist mir ganz leid, dass sie so einen schlechten Empfang hatten. Es darf nicht mehr vorkommen und so weiter. Aber ich stand die ganze Zeit unter einer sehr strengen Beobachtung und Überwachung. Wir hatten ja nichts zu verbergen. Wir hatten ja auch nichts zu verheimlichen. Das macht ja nichts aus. Das war gut so. Sie sind also am Abendessen, haben sie teilweise mitgegessen, die Herrenbrüder. Und es war schön, es war eine gute Zeit und wir versuchten ihnen auch etwas von der Liebe zu geben. Dann war es eine ganz großartige Zeit mit Margarete Roth zusammen. Sie sagte schon am ersten Abend, das war mehr wert als ein Heimaturlaub. Es war richtig schön, einfach mit ihr die ganzen Schwierigkeiten mit zu besprechen. Sie war ganz unruhig, ihr Vertrag war ausgelaufen. Läuft meine Krankenversicherung noch weiter? Läuft meine soziale Absicherung noch weiter? Wie ist denn das alles? Was mache ich jetzt? Sie wollte einfach mit jemandem mal sprechen. Aber sie hat Geschichten erzählt aus dieser Zeit, das habe ich nicht gewusst. Sie wurde bei dem Kampf, der in Huambo begann, das war also monatelang so, dass sich diese Bürgerkriegspartei eben wie in Sarajevo an den Straßen gegenüberstand. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und da war ein Waffenstillstand, den die UNO garantiert hat. Und sie waren in einem Stadtgebiet und waren dort bei einer Gebetsversammlung oder was, und plötzlich ging das Schießen los. Und dann, wo tue ich das Auto jetzt plötzlich hin? Und sie haben das Auto hinter einem Haus abgestellt. Nachträglich muss ich sagen, das war der einzige Platz, das Auto war von Kugeln durchsichtig, mit dem konnten wir rumfahren, da ist kein Fenster mehr drin. Aber das Auto fährt wenigstens noch. Sonst wurde alles gestohlen, geplündert, das war so gedeckt hinter den Häusern. Intaktes gibt es in dieser Stadt sowieso nicht, aber sie hat Benzin sogar für unsere Fahrten, die wir machen mussten, beim Roten Kreuz besorgt. Sie war ja früher Rotkreuz-Mitarbeiterin und denen hat sie wieder versprochen, dass die ihr Auto benutzen dürfen. Und so hatten wir Benzin sogar in diesen Tagen 30 Liter und konnten sehr viel sehen und sehr viel besichtigen. Aber da hat sie eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Sie sagten, wir müssen heim in unsere Wohnung. Und da lief die Frontlinie mitten durch und sagt, wie machen wir das? Wir sind einfach losgerannt und dann sind wir wieder bei Freunden ins Haus rein und da haben wir wieder gebetet. Und da ist es passiert, dass die Frontlinie sich, während sie dabei so einer Gebetsversammlung war, sich so verschoben hatte, dass sie weitergehen konnte. Die Frontlinie war über sie hinweggegangen, so im Straßenkampf. Ich habe ein Band mitgebracht, das die lieben Mitarbeiter auswerten, dass man es vielleicht auch nochmal hektografieren kann, ihre Erlebnisse. Wo sie das einfach erzählt, auch die furchtbaren Bombenangriffe, ihre südafrikanische schwarze Mitmissionarin hat sich immer in den Schrank gesetzt. Aber was macht der Mensch in der Verzweiflung, wenn die Bomben heulen? Sie wissen, es gibt ja keine Keller, wo man runter kann. Und wie sie sagt, es war immer nur das Wort Gottes. Und was uns gewundert hat, wir kennen ja unsere Mitarbeiter. Und wenn Sie Margarete Roth hier kennenlernen würden, würden Sie sagen, das ist doch ein ganz schlichter Mensch. Gerade Gott benutzt die Menschen in ihrer ganzen Einfachheit. Wenn sie ihm trauen, werden sie zu Glaubenshelden, wie in Hebräer 11 beschrieben ist. Und das ist das, wo ich Ihnen einfach Mut machen will. Ich habe am letzten Sonntag natürlich auch an Sie gedacht. Es war schön, ich durfte einen Gottesdienst in der Baptistengemeinde halten. Viele Menschen aufmerksam. Und dann hat die Margarete mir so zugeflüstert, guck, da ist der Mann verschwunden, Vater von 5 Kindern, von der Frau, die da mitsingt und da ist und das und so. Furchtbar, wenn man das so alles weiß. Und habe dann einfach wieder meine alten Geschichten erzählt, wie das bei uns mir war als Kind im Luftangriff, wenn man das erlebt hat. Der 23. Psalm, den die Mutter gebetet hat. Sie kennen vielleicht die Geschichte, die ich da gerne erzähle. Und wie wir Advent gefeiert haben, wie die Frau Hille uns das erzählt hat mit dem Tumor. Und wie sie einfach sagte, das war das Licht in der Finsternis. Und ihr sitzt jetzt auch, Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, ihr seid im Finstern. Ihr werdet es erleben, dass der Herr euch vorangeht. Aber das ist so schwer, wenn nach dem Gottesdienst eine Mutter kommt und sagt, meine Tochter, 13 Jahre, hat sich vor 2 Jahren für Jesus entschieden. Und jetzt geht sie zur Prostitution, zu den Soldaten, bloß dass sie Essen hat. Wenn Sie das wissen, was das ist bei Kindern, und was soll die Mutter machen? Sie hat den Kindern nichts zu geben. Das ist schwer. Aber ich möchte nicht nur von den Nöten sprechen, sondern die Eindrücke sind natürlich sehr frisch. Ich bin gestern Mittag um 12:30 Uhr abgeflogen in Huambo. Bis zum Schluss in der Spannung, die Margarete Roth sagt, die nehmen dir alle Filme weg. Ich war in Sorge, die Tonbänder, wo ich die Berichte live hier drauf gesprochen habe. Und natürlich auch, um sie nicht in Gefahr zu bringen, wie wird alles klappen. Es ging alles wunderbar. Die Frau Präsident hat uns noch zum Frühstück empfangen. Sie hat uns erzählt, wie sie in der Bibel liest mit ihren Kindern. Es ist alles immer schwierig wieder zu beurteilen. Und sie hat gesagt, betet. Betet. Wir wissen alle nicht mehr, wie es weitergehen soll. Es ist ähnlich wie in Jugoslawien. Am Ende weiß keiner mehr, auch von den führenden Leuten der ganzen kriegführenden Staaten mehr. Gott muss die Herzen der Menschen wenden. Und das ist ja so groß. Die Margarete Roth hat ja angefangen, Gottesdienste zu halten. Bis zu 80 Menschen haben sich dann in ihrer Wohnung versammelt. Sie hat gesagt, wir haben einfach gemerkt, was plötzlich wichtig ist. Sie ist ja von Beruf Ernährungsberaterin, hat das in der Universität studiert, war beim Roten Kreuz und ist dann gewechselt, weil sie gemerkt hat, ich müsste das in der Verbindung mit der Kirche tun. Für mich waren das ganz eindrückliche Bilder zu sehen in einem so Slumviertel, wo 600 Kinder gespeist wurden. Erschütternd natürlich, wenn dann Mütter kommen und dann muss ich sagen, nein, das Kind braucht es nicht. Und das Wenige, das wir haben, müssen wir jetzt denen zuerst geben, die nichts haben. Da geht ein Geschrei los und das nicht. Aber du bist eine Weise, du kannst mir das doch nicht verbieten und so. Der Mut, aufzutreten, sagen, ich muss um der Schwächsten willen. Jetzt hinsehen, wenn man die Kinder sieht mit den Ärmchen, diese ganz kleinen Köpfe, das ist schwer. Am meisten bedrückt hat mich eine Mutter, die da stand, 2 Stunden in der Reihe amputiert und hinten noch das Kind draufgebunden, mit ihren Kindern in der Hand. Also, das sind Bilder, das geht einem schon nach. Dieses Elend, diese Hoffnungslosigkeit, und wir leben hier, man kommt zurück in eine Welt und hier sind die Sorgen. Wir sorgen uns, ob der Gehalt ein bisschen zurückgeht oder was wir essen und was wir anziehen und es ist einfach eine ganz andere, man versteht sich selber nicht mehr, wenn man so jetzt auch die Nacht hindurch, ich bin am Morgen um 5:45 in Brüssel angekommen, um 11:30 hier, wenn man so das so sieht, wie das so weitergeht, ich war ungemein dankbar, hatte auch noch sehr gute Gespräche gestern Nachmittag in Luanda. Die Margarete Roth sagte, ich brauche dringend 500 Bibeln, schick das mit dem nächsten UNO-Flugzeug, zurzeit gehen täglich 2 Flugzeuge. Über die ganze Luftverbindung möchte ich nicht reden, denn ich möchte sie auch nicht gefährden, denn sonst verhindern die, dass es noch irgendeine andere Leute rübergehen können. Deshalb sollte man außerhalb des Saales auch nicht groß reden, wie ich reingekommen bin. Aber ich bin dann nach Luanda gegangen, und wir zahlen sofort, schickt die 500 Bibeln. Und so sind die, wir haben keine Bibeln hier. Und ich, wie habt ihr keine Bibel? Wo ist Bibelgesellschaft? Ach, die tut doch nichts. Jetzt ruf doch mal, müssen wir in Stuttgart sofort anrufen. Ja, Bibeln fehlen überall. Da wollten viele Bibeln kaufen, aber die können das nicht bezahlen. Da muss man sie subventionieren. Ich muss noch mal Bibeln beschaffen. Also wenn man das so sieht, gibt es denn das? Was mir oft begegnet, dass man hört, ja, seit Monaten sind keine Bibeln erhältlich oder was, dass das Volk Gottes in solchen Nöten drinsteckt und man stößt durch Zufall drauf, ja, die müssen aus Brasilien zuerst geholt werden. Ich sage, gut, dann bestellen wir es in Brasilien, dann setzen wir es auf den Weg und das muss doch irgendwo laufen können. Wenn da Menschen, ja, die Gemeinden wachsen, aber wir haben natürlich keine Bibeln, das hat noch niemand organisiert und da ist gerade niemand da. Es ist einfach eine Not, wenn man das so sieht, wie die Sache Gottes im Argen liegt. Vielleicht werden hier und da noch ab und zu ein paar Beispiele wieder durchkommen und auch jetzt aus der Fülle der Erlebnisse kann man das gar nicht so sortieren. Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Art und Weise, wie man Gottes Führung auf Schritt und Tritt erleben kann. Als die Margarete Roth sagte, wir haben es erlebt, wie Soldaten auf uns die Waffen gerichtet haben und nicht getroffen haben. Ich habe es erst nicht verstanden, das war so kaputt eine Scheibe, es ist ja überhaupt nicht, dass es noch ganze Scheiben gibt, aber war so zersplitterte Scheibe. Und dann erzählt sie die Geschichte, die andere schon kannten, mir war sie gar nicht mehr gegenwärtig. Sie saß an ihrem Schreibtisch und arbeitete und ging kurz raus in die Küche, zu was zu holen. Und da kam eine Kugel, Sie wissen heute noch, wo die herkam, die ist durch die ganze Wohnung, das ist so ein großer Wohnblock, quer durchgeschlagen und genau dort, wo sie saß, durch die Scheibe wieder hinaus. Sie sagt, es ist mir dauernd gegangen in diesen Zeiten. Ich habe erlebt, wie Gott seine Hand über mir hält Und ich habe dann natürlich eigentlich gedacht, ob ich sie nicht hinausbringen soll über Weihnachten, weil ihre Eltern das auch nicht verstehen, aber wir haben gar keinen Flug mehr bekommen. Das, was ein bisschen spannend für mich war, kriege ich wieder die Maschine raus? Denn das war der letzte Flug gestern Abend, sonst wäre ich erst im neuen Jahr wieder heimgekommen. Es wäre auch mal schön gewesen, Afrika zu genießen, aber es sind einfach alle Maschinen, die sagten mir 60 bis 80 Leute auf der Warteliste. Und da hat man überhaupt keine Chance, da noch dazwischen reinzukommen. Und da konnte ich sie auch nicht mehr unterbringen. Aber sie sagte, nein, ich will gar nicht raus. Es gibt gar keinen anderen Platz der Welt, hier werde ich gebraucht. Und wenn man das sieht, noch 8 Kilometer vor der Stadt, da wollten sie uns dann Soldaten mitgeben, sagten, wir müssen sie schützen, sie sind so wichtige Persönlichkeit, das habe ich gar nicht gewusst, damit sie nicht überfallen werden, es gibt so viele Banditen hier in der Gegend. Da habe ich gesagt, gut, das ist prima, schick nur Soldaten mit. Wo die hinkamen, aus den Feldern, die Kinder haben geschrien, gewunken und die Leute sagten, sie ist ein Hero, sie ist ein Held. Eine Ermutigung für all die Leute, weil sie in dieser schweren Notzeit sagte, den Kopf nicht sinken lassen. Gott hilft euch durch und Gott lässt euch nicht im Stich und es geht weiter. Und das Letzte, ihr habt gesagt, was ich mitgebracht habe, die 70 Kilo, die bleiben hier im Haus. Das ist natürlich überall hingewandert. Das muss die Schwester Zita kriegen, katholische Nonne, und das kriegt die und das kriegt die. Aber wenn einer Freude hat im Geben, wird sie wieder gesegnet. Aber es ist schön, wenn man das so erleben kann, ein reich erfülltes Leben. Und das war für mich ein großes Erleben, auch in dieser ganzen Zeit. Und ich freue mich einfach, wenn Gott auch Menschen so in die Aufgaben bringt, wenn man mithelfen darf. Und das hat sich so ganz plötzlich ergeben. Ich habe in der Gemeinde sagen können, vor 10 Tagen habe ich noch nicht gewusst, dass ich herkam. Aber für die Gemeinden war das überhaupt, wie sind Sie hergekommen? Wo kommen Sie her? Und ich konnte sagen, ihr ahnt nicht, wie viele Leute für euch beten in Angola. Ihr seid nicht vergessen. Und in eurer ganzen Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit, politisch ist das Ganze überhaupt nicht mehr zu lösen, aber das Furchtbare ist, dass da in diesem, so wie Sarajevo und Jugoslawien nicht mehr gelöst werden kann, da sind einmal die Gegensätze so furchtbar aufgebrochen und je blutiger die Rechnungen waren, umso schlimmer sind sie dann. Aber ich will hier abbrechen und dann irgendwo mal vielleicht an den Bildern noch mal ein paar Sachen anzufügen. Ich möchte Ihnen einfach die Ermutigung geben, dass Gott sein Wort erfüllt. So, und jetzt machen wir am Sacharja weiter. Nur was vergessen. Sacharja 4. Finden Sie den Sacharja hinterm Haggai. Sacharja 4. Bevor ich das lese, muss ich gestehen, ich finde es natürlich jetzt doch schade, dass ich nicht den ganzen Sacharja auslege, aber es ist auch immer wieder so, wenn man dann als so einen Propheten entlang geht, sie sind ja manchmal auch verhindert, es gibt ja doch nie eine Vollständigkeit. Vielleicht weckt es bei Ihnen einmal Appetit, selber es sich zu erarbeiten mit Ihrer Erklärungsbibel und dann entlang zu gehen. Kapitel 2. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Vers 14. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Ist auch eine Adventsverheißung. Und da geht es darum, dass Gott die Israeliten ruft, aus der Zerstreuung zurückzukehren. Das war damals nach der babylonischen Gefangenschaft, aber hat sich doch erst jetzt in unseren Tagen erfüllt. Ich habe das Ihnen schon das letzte Mal gezeigt, wie das zusammengehört. Dann kommt Kapitel 3, Vers 8 und 9 von dem Jeshua, den hohen Priester. Ich will meinen Knecht den Spross kommen lassen. Und im Vers 9 am Schluss, und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Man sieht doch die ganze neutestamentliche Botschaft immer durchblinken. Wer mal wirklich Augen dafür hat, wie das prophetische Wort Jahrhunderte vor dem Kommen Jesus schon auf den Karfreitag hinweist. Es war natürlich damals auf den hohen Priester Josua gemünzt. Hat eine ganz klare geschichtliche Sache. Aber so ist doch bei Gott oft, dass er schon vorbildlich ist für das, was später kommen soll, auch wenn es auf ganz geschichtliche Personen zugeht. Und dann kommt das Kapitel 4. Die 5. Vision, der goldene Leuchter. Und da ist ein bekanntes Wort drin, das Sie alle kennen, aber wir müssen es ganz im Zusammenhang lesen. Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold. Mit einer Schale obendrauf, auf der 7 Lampen sind und 7 Schnauzen an jeder Lampe. Also 49 Lichter. Und 2 Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Sie kennen das aus der Offenbarung. Bei Offenbarung 7 kommt das immer wieder bei dem prophetischen Wort. Woher sind diese gekommen? Der Herr fragt ihn, weißt du? Er sagt, ich weiß noch nicht. Und der Herr, immer diese, das ist so typisch an der Offenbarung. Und sie dürfen sie nicht stoßen an der Fremdheit der Bilder. Wir müssen dann sehen, was diese Symbolbilder für uns bedeuten. Sie sind typisch für diese Bibel-Propheten-Rede. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Zerubabel war der weltliche Führer damals in Israel bei den Zurückgekehrten aus der babylonischen Gefangenschaft. Und Josua war der geistliche Führer, der Hohepriester. Die zwei kommen im Sahaja immer vor. Josua und Zerubabel. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Und jetzt kommt das schöne Wort. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebot. Das ist so schwer beim prophetischen Wort, dass alles so abgehackt ist. Man versteht jetzt noch nicht, ja, wie hängt das mit dem Leuchter zusammen? Wie hängt das mit den Ölbäumen zusammen? Was soll das? Heer oder Kraft? Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man rufen wird, Glück zu, Glück zu! Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Jene 7 sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Und jetzt fragt nochmal Sahaja. Und ich hob an und sprach zu ihm, was sind die 2 Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den 2 goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu ihm, weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die 2 Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Bleiben Sie mal an dem, was wir kurz verstehen. Ein Leuchter. In Israel hat der Leuchter eine große Bedeutung, die Menorah, dieser 7-armige Leuchter. Hier ist nochmal gesagt, dass in jedem einzelnen dieser Verzweigungen nochmal 7 Lichter dran sind. Das ist ja normalerweise in dem 7-armigen Leuchter nicht so. Jetzt wissen Sie, dass gegenüber vom Parlament in Jerusalem eine große Darstellung ist, England hat das, glaube ich, gestiftet, ja, amerikanische Frauen, zur Staatsgründung diese wunderbare Darstellung dieses 7-armigen Leuchters mit Geschichtsdarstellungen in Bronze gegossen. Und da steht ja unten das Wort drauf, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Im Staat Israel gegenüber vom Parlament festgehalten, wenn etwas im Volk Gottes in Israel nochmal gemacht werden kann, kann es nicht durch Heer oder Macht, nicht durch die Armee geschehen, sondern nur durch den Geist Gottes. Das ist in den vielen Darstellungen der biblischen Geschichte, der jüdischen Geschichte noch einmal festgehalten. Dankeschön. Also Sie können es auch noch mal in Ihre Israel-Führer genau nachsehen. Auch die Beschreibung ist immer wieder lohnend mit dem, der da auf dem einen Fuß steht, der Rabbi Ben Zakkai oder was. Sie wissen es alle noch bis. Es geht in diesem Kapitel 4 nun um den Bau des Tempels. Nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft haben die Propheten leidenschaftlich drum gekämpft, etwa der Haggai, wenn Sie mal drin lesen, geht es um die Frage, baut doch den Tempel zuerst wieder, ihr baut ja nur eure Häuser, wir haben schon das letzte Mal davon gesprochen. Der Zerubabel war verantwortlich als der politische Führer für den Bau und er war natürlich entmutigt, wie das Werk nicht vorwärts geht. Und sehen Sie, die Parallele für uns ist, jeder, der im Reich Gottes arbeitet, wo Sie sind, ob das eine Margarete Roth ist in einem zerstörten Huambo, einer Stadt, wo einmal 500.000 Menschen gewohnt haben, dass Sie wissen, um was für eine Stadt sich handelt. Eine der schönsten Städte Afrikas. wo kein Haus mehr praktisch intakt ist oder wenige wohnen, vielleicht nicht gekämpft wurde. Oder ob wir hier sagen, in unserer Arbeit, in unserem Hauskreis ist so müde oder wo sie missionieren oder wo sie tätig sind, da wird man müde wie der Zerubabel. Das Werk will gar nicht vorwärts gehen. Da fehlt es an Leuten, da fehlt es an Unterstützung. Und da zeigt ihm Gott plötzlich den siebenarmigen Leuchter. Und das heißt doch, Gott lässt sein Licht leuchten, wo er will, er schenkt das plötzlich. Guck doch mal an. Und da war plötzlich der Leuchter und an jedem von diesen Strahlen war nochmal Lichter dran. Und da soll man merken, das schenkt doch Gott. Wir meinen immer, wir müssen alles machen. Natürlich müssen wir arbeiten. Aber das Entscheidende, dass da ein Leuchten, ein Brennen ist, macht der Herr. Und da soll sich heute Abend freuen, auch in der ganzen Kürze. Dann gehört das doch zusammen, der Bericht und dieses Wort. Ich habe ja dieses Wort lieb gewonnen, als ich da in Mosambik war, bei dieser Kircheneinweihung, hatten die an diese neue Kirche oben ein Bild auf einer Tafel gemacht von dem siebenarmigen Leuchter und sagten, bei uns waren es auch 70 Jahre, wo wir nicht wirken konnten, in diesem Villa Olongwe in der Nordprovinz von Mosambik, wo alle Missionsarbeit verboten war. Und jetzt haben wir wieder eine Kirche gebaut und jetzt wollen wir, dass der Leuchter Gottes da brennt. Und da ist mir es erst gekommen. Da wurde ich durch die Afrikaner angesteckt. Die haben die Bibel verstanden. Die haben gewusst, wir können doch bloß Häuser bauen, ob in diesen Häusern wirklich Gott gegenwärtig ist. Was ist, wenn man einen Tempel baut? Ist halt ein Gehäuse. Aber dass Gottes Gegenwart dort drin wohnt, das ist doch seine Wunderkraft. Und jetzt zeigt das Gott diesem Zerubabel und diesem Sacharja, was siehst denn du? Und das sind die Ölbäume, die wachsen, das sind Symbole der Frucht, die Gott schenkt. Und gleichzeitig fragt Gott ihn, weißt du, was das bedeutet? Nicht durch Heer oder Kraft. Liebe Schwestern und Brüder, Gottes Gemeinde wächst nie über die Geldfragen, wächst nie über die Machtfragen, nie über die diplomatischen Fragen, wächst nie über die politischen Fragen. Ich habe noch nie in meinem Leben mit Politikern verhandelt. Ich wurde auch noch nie von einem Botschaftskanzler abgeholt. Aber Gott kann es machen, wenn er es will. Und wenn es für seine Leute, wegen mir war es nicht nötig. Aber wenn es Gott fügen will und alles so gemacht werden soll, dass es will. Gott macht es, wie er es will. Und er hat das in seiner Verfügung. Und er macht seine Gemeinde, baut er. In aller Dunkelheit und Finsternis. Und das ist dem Zerubabel eine Ermutigung. Er soll nicht mutlos werden und sagt, jetzt geht kein Geld ein. Sie können sich im Reich Gottes kaputt machen mit ihrem Sorgen, mit ihrem Planen, mit ihrem Schaffen. Es war immer die Ehre des Herrn, dass er alles gibt, was nötig ist. Und dass er die Versorgung schenkt. Und dass er die Hilfe schenkt, wo man gar keine Möglichkeiten mehr sieht. Jetzt wird Ihnen durch dieses Wort auch ein Zusammenhang ganz groß. Es soll nicht durch Heer, das ist nicht Militär, und durch Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und jetzt haben es die Israeliten natürlich richtig begriffen an diesem Leuchter vor dem Parlament. Und es wird die Frage sein, ob ein Volk Israel das heute richtig begreifen kann. Das ist eine geistliche Frage. Geistlich heißt doch, das hängt gar nicht vom Äußeren ab. Gott kann auch, wenn der Tempel zerbricht, seine Gemeinde wunderbar und mächtig bauen. Sein Geist, Gottes Heiliger Geist, wirkt mächtig, so wie er die Gemeinde gebaut hat in der Christenverfolgung im Römerreich. Nicht durch Heer oder Kraft. Und so wird in unseren Tagen große sein. Man ist ja oft bedrückt, und auch wenn ich den Afrikanern immer erzähle, bei uns sein, wir werden so mutlos, was bei uns alles ist, das können die überhaupt nicht verstehen, dass man da bei uns rumstreitet, ob man auch jetzt noch homosexuelle Paare segnen soll oder was weiß ich. Die Diskussion wird ja immer doofer. Die verstehen ja gar nichts mehr, wo wir sind, Bibelkritik, und wie soll man das alles noch deutlich machen? Nein, lasst doch uns das Thema nicht aufzwingen von all dem Käse unserer Tage. Lasst uns dabei bleiben, dass der Herr in diesen Tag seinen Leuchter baut. Und wenn da Leute sind, die wie der Zerubabel mit ihrer kleinen Kraft in Jerusalem anfangen aufbauen, die waren doch so wenige zurückgekommen, die waren mutlos, das wird doch nichts. Und dann sagt Gott, unser Tempel wird fertig werden, der wird vollendet werden. Da wird doch große Berg, Vers 7, vor Zerubabel zur Ebene werden. Jedes Hindernis wird Gott wegräumen. Wir waren in den letzten Tagen die Losungen, wie wenn sie nur für mich geschrieben wären. Bis hin am Montag noch, wo du bricht dem Hungrigen dein Brot. Wenn man das sieht, wie die Menschen leben, die Kranken da liegen in dem Hospital, diese Kriegsverletzten, 6, 7 Monate, wo nicht mal die Verbände gewechselt sind. Das ist so wunderbar, dass der Herr einen braucht und der macht seine Sache und wir sind doch nur seine kleinen Diener, die ein bisschen was mithelfen dürfen für sein Reich. Und er hat doch seine Strategie, er hat das im Auge. Und ihm entgleitet doch diese Welt nicht, obwohl man manchmal denkt, wie wird das in Russland, wie wird denn das bei uns mit der Politik und was wird da alles an Verschiebungen wiederkommen? Wir wissen doch gar nicht, was kann da noch an Unruhen kommen. Der Herr baut doch seine Reichsgeschichte. Und wenn wir einmal aus der Ewigkeit zurückblicken, wenn wir sagen, dass wir nur dort auf dieses hinharren und sagen, Herr, jetzt lass du dein Licht leuchten heute. Er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man ruft, Glück zu, Glück zu, wenn der Tempel vollendet wird, der Schlussstein eingefügt wird. Vers 9, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, sagt, da war doch gar nicht, wir haben ja bloß ein bisschen kleine Arbeit getan, wird doch mit Freuden sehen, den Schlussstein in Zerubabels Hand. Gott baut seine Sache zu Ende. Und so war es dann mit dem Tempel. Es hat es erfüllt. Und doch hat die Gemeinde des Neuen Testaments immer noch mal die Prophetenworte begriffen und sagen, sie reichen viel, viel weiter. Und das müssen sie merken, dass sie das mal das Gesetz der Bibel verstehen. Das gilt für alles Prophetenwort. Es war nie so, dass ein Prophetenwort sich ganz erfüllt hat mit der Geschichte damals. Sondern diese damalige Erfüllung mit dem Tempelbau unter Zerubabel und dem Priester Josua hat schon weiter gewiesen auf das Kommen Jesu. Sowohl dieses Wort, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, deutet auf das Wunder des Pfingstfestes und den Bau der Gemeinde. Und der Schlussstein ist der Stein, den die Bauleute vorhaben, das dauernd wieder erwähnt wird, dass der Petrus zitiert in seiner Predigt. Erwähnt er doch immer schon. Gucken Sie mal in der Apostelgeschichte, wie oft das vorkommt, wie oft der Paulus davon spricht. Das ist der Stein, wo man nicht gedacht hat, und der vollendet den neuen Bau, das ist der neue Tempel, den Gott baut. Die erste Christengemeinde hat ja gar kein Interesse mehr, auch in dem schönen Tempel, den Herodes dann errichten ließ. Sie ahnten ja schon durch die Worte Jesu, dass auch dieser Tempel zerbrochen wird und dass Gottes Wirken auf einen ganz neuen Tempel hinleuchten. Sie haben begriffen, dass dieser Leuchter, den Gott leuchten wird, gar nicht der siebenarmige Leuchter am Ende ist. Das war nur ein Symbol für das Licht, das Jesus in diese dunkle Welt hinein leuchten lässt. Und da haben sie immer wieder das Bild genommen, erbaut euch als die lebendigen Steine zu einem Tempel, den Gott gebaut hat. Und das gehört zusammen mit Sacharja 4. Für sie ist das vielleicht ungewohnt. Ja, kann man das Wort so umdeuten? Ist das nicht jetzt krampfhaft rumgezogen? Nein, das war eine Erkenntnis. Da hat Gott schon die Linie gezogen, weil Gott sich selber treu bleibt. Das Geschehen unter Sacharja war typisch, wie Gott dann seine Gemeinde im neuen Bund baut. So wie damals in noch viel herrlicherer Weise dann unter Jesus im neuen Bund. Und der Schlussstein, der die Gemeinde vollendet. Und dann die 7, das sind die des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Ich darf Ihnen nochmal sagen, die bibelkritischen Theologen, vielleicht haben Sie auch manchmal damit zu tun, die machen also immer sich Freude und sagen, man muss es auseinandernehmen und die Verse dazwischen, die sind ja reingeschoben und die sind also in späterer Zufügung. Das sind also nie wissenschaftliche Beobachtungen, sondern das ist einfach immer bloß, wenn die was nicht ganz in ihrem Sinn finden, sagen sie, jetzt probieren wir mal das Ganze auseinanderzuschneiden. Das ist nie eine Kunst, was auseinanderzuschneiden. Ich möchte immer sagen, es ist doch eine Einheit. Ihr müsst es so verstehen, wie es Gott uns gegeben hat. Und da merke ich, es gehört alles zusammen. Ich sehe da keinen Bruch. Das noch einmal sagt, und was sind die Ölbäume, was sind die Zweige der Ölbäume, weißt du nicht, was sie sind? Nein, mein Herr, es sind die Zweigesalben, Josua und Zerubabel. Irgendwo hört das Bild auch auf. Wir können jetzt nicht alles pressen und deuten. Vielleicht kommen einmal Zeiten, wo wir mehr verstehen werden an diesem Geschehen. Sondern für uns ist wunderbar, wie Gott damals diesen Zerubabel, einen weltlichen Herrscher in Israel, gebrauchte wie den Hohepriester und sagte, ihr werdet es erleben, wie ich mich zu eurem Werk bekenne, euch segne und euch dieses Wunder schenke der Leuchtkraft und dass die Lebensbäume dort wachsen können. Das sind also nur Bilder, die natürlich für die damaligen Leute noch viel mehr mit Leben gefüllt waren. Unser deutsches Denken ist so vom Abstrakten bestimmt. Und die haben so immer in diesen Symbolbildern gelebt und haben das noch viel mehr begriffen, was das ist. Aber es war ganz bestimmt so, wenn Jesus von dem Licht der Welt gesprochen hat, hat er ganz bestimmt an das Licht des Tempels erinnert. Weil das in Israel war das dieses Beispiel der Leuchter, der damals im Tempel wahrscheinlich weithin sichtbar war und auch noch weit in die Nacht hineingeleuchtet hat, hat ja auch an die Wüstenwanderung erinnert. Das war ja die andere Bedeutung, die der Leuchter im Tempel hatte, wo die Feuersäule voranging und wo dann Jesus sagt, ich will dieses Licht in meiner Gemeinde sein. Und da hat er sich ganz bewusst dagegen gestellt und hat gesagt, jetzt gibt's noch ein neues Licht, das kommt. Mich hat das ungemein ermutigt und erquickt, dieses Bild von Sahaja, und ich hoffe, dass es in ihrem ganzen Leben eine große Bedeutung hat. Und ich würde gerne das nächste Mal noch einmal eins dieser Bilder von Sahaja nehmen. Sicher, sie können für uns nur ein Stückchen weit entschlüsselt werden, aber das, was wir sehen können, ist doch so ermutigend und so frohmachend, dass Gott in seiner Gemeinde selbst den Schlussstein einfügt und dass er alles zu Ende bringt und dass es alles herrlich leuchten muss und alles zu seinem Ziel kommt. Und das wünsche ich auch, dass Sie es in Ihrem Leben genauso erfahren und erleben. Ich habe mir dort noch ein paar Worte aufgeschrieben, Epheser 2, Vers 20. Auch zu diesem, wenn Sie das noch aufschlagen wollen. Sind aber sehr viel mehr zu diesem Bau des Tempels, Epheser 2, Vers 20. Ja, erbaut euch auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Ich bin völlig überzeugt, dass bei diesen Worten die damaligen Judenchristen unwillkürlich an Sacharja gedacht haben. Wenn das schon so war, dass bei der Staatengründung Israels die Juden an den Leuchter von Sahaja dachten und das Wort bei der Staatengründung nahmen, wo wir natürlich sagen, und der wirkliche Grund, da ich mich gründe, ist Christus. Und das ist der neue Bund. Es ist immer wieder schön, wenn wir so einen Leuchter aufstellen, auch zur Erinnerung unserer Verbundenheit mit Israel. Und hat Jesus doch noch sich selbst eingebracht als den Eckstein und Schlussstein. Also es heißt eigentlich den Schlussstein, was der Eckstein meint. Also das Grundstein, Fundament, das ist im Grund beides, der alles das Gebäude zusammenschließt. Apostelgeschichte 4,11, aber es ist nur aus vielen Worten eine kleine Auswahl. Da kann man wieder in Parallelstellen weitergehen, wo das Petrus sagte, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Das ist auch im Psalm 118, Vers 22 und so weiter. Es ist ja für uns immer wieder eine Versuchung, dass wir meinen, ich habe es in meinem Leben auch oft immer wieder erlebt, dass man meint und sagt, also man kann erst richtig anfangen, für Gott zu wirken, wenn wir einmal die und die Voraussetzungen haben, die und die Geldmittel. Dann plant man immer wieder abhängig von dem Äußeren, was zuerst kommen muss. Sie sollen mit ihrem ganzen Leben sich Gott zur Verfügung stellen. Und das, wo ich ja immer wieder bitten darf, jetzt denken Sie nicht an irgendwelche Personen, wie von der Margret Roth oder so erzählte, dann denken Sie einfach an Ihren Platz, ob Sie Mutter sind oder in einem Beruf sind. Ich möchte mit meinem Leben, an meinem Platz einfach für Gott dienen. Und dann dürfen Sie mitwirken als ein lebendiger Stein an diesem neuen Tempel, wo die Leuchtkraft Christi sich verherrlicht in unserer dunklen Welt. Das ist doch herrlich. Dann werden Sie in Ihrem Leben vielfach erfahren und können im Rückblick sagen, ich war so beglückt, hineingefügt zu sein in eine große Gemeinschaft derer, die Gott dienen. Er ist der Baumeister. Das, was wir oft mit unseren Kirchen bauen, sind oft nur irdische Pfarrerche, irdische Organisationen. Wir müssen so aufpassen, dass Gott Raum gewinnt in unserem Leben und dass wir da in diesem Bauwerk mit dabei sind.